Dies ist der zweite Teil des Artikels Schlacht um Caen. Dieser Artikel steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Die Operation Spring, 25. bis 27. Juli. Auf einer Konferenz am 22. Juli 1944 wurde die Operation Spring beschlossen, die am 25. Juli unter dem Befehl des Generals Guy Simmons starten sollte. Das Ziel der Operation war unter anderem die Eroberung des Hochplateaus bei Cramnil und La Bruyère, etwa 3 Meilen südlich vom Bourgeby, durch das 2. Kanadische Korps. 2 kanadische Infanteriedivisionen sollten angreifen, woraufhin nachrückende Panzerdivisionen durch die von der Infanterie geschaffene Lücke durchbrechen und weiter vorrücken sollten, um entfernter gelegene Ziele zu erobern. Die 2. Kanadische Infanteriedivision sollte rechts, die 3. Kanadische Infanteriedivision links vorrücken. Die Operation sollte in 3 Teile geteilt werden. Zuerst sollte die Linie Meix-sur-Orne, Verrières, Tilly-la-Campagne, danach die Linie Fontenay-la-Marmion, Roucancourt und das Hochplateau erobert werden. Die Deutschen versuchten, weitere Truppen in das Caen-Falaise-Gebiet zu bringen. Am 25. Juli war das Heranführen der Kräfte laut Oberkommando-Westbericht im Wesentlichen abgeschlossen. Daher verfügten die Deutschen über 5 Panzerdivisionen und diverse Infanterieverbände, die in der Gegend stationiert waren. Da diese Einheiten am ersten Tag der Operation für die Deutschen einsetzbar waren, war die Chance eines Durchbruchs für die Alliierten gering. Nachdem dem Angriff ein Luft- und Artilleriebeschuss vorherging, konnten die Kanadier am 25. Juli erste Erfolge erzielen, mussten sich aber aufgrund des starken deutschen Widerstandes entweder ganz oder in Verteidigungspositionen zurückziehen. Am 26. und 27. Juli folgte ein deutscher Gegenangriff im von den Kanadiern am Vortag eroberten Gebiet von Verrières, der aber mit alliiertem Artilleriebeschuss zurückgeschlagen werden konnte. Die Operation erreichte nicht die vorher festgelegten Ziele, es gelang aber Verrières zu erobern und zu halten, was sich als praktisch herausstellte, da der Ort eine gute taktische Position war. Der Ort lag an einem hochgelegenen Punkt, der es ermöglichte, viel Gebiet zu überblicken. Die Vorteile für die Alliierten waren dadurch, dass sie diesen Überblick hatten, die Deutschen jedoch nicht mehr. Des Weiteren konnte auch Tilly-la-Campagne erobert werden. Die Operation war eine der verlustreichsten der Kanadier im Zweiten Weltkrieg. Die Kanadier verloren etwa 1500 Männer. Die amerikanische Operation Cobra, 24. Juli bis 4. August. Zeitgleich mit den Vorstößen der anderen Alliierten unternahmen die US-Amerikaner am 24. Juli einen Ausbruchsversuch aus ihrem Brückenkopf, der in den Folgetagen im Westen zur Abschnürung der Contenant-Halbinsel bis nach Avranches vordrang. Im Osten konnten US-amerikanische Einheiten bei Operation Cobra nach anfänglicher Verzögerung schnell die deutsche Front durchbrechen, was schließlich mit Hilfe der nördlich kämpfenden Briten, Schotten und Kanadier zum Kessel von Falaise führte. Der nicht vorhergesehene große Erfolg der Operation führte am 4. August zu einer Planänderung durch Montgomery, der einen weiteren Vorstoß nach Westen zu den Atlantikhäfen zugunsten eines schnellen Vordringens nach Osten abbrach. Cobra kennzeichnet deutlich den Weg vom Stellungs- zum Bewegungskrieg und war der Beginn für den schnellen Vorstoß der Alliierten durch Nordfrankreich nach Osten. Die Operation Blue Coat, 30. Juli bis 7. August. Montgomery wies den Kommandanten der 2. britischen Armee, Dempsey, an, im Verlauf der Operation Blue Coat mit kanadischer Unterstützung die deutschen Truppen südlich bzw. südwestlich von Caen zu vertreiben, um diese vom US-amerikanischen Sektor fernzuhalten. Der Grund war eine deutsche Aktion, die zum Ziel hatte, Nachschub und Unterstützung in den amerikanischen Sektor zu schaffen. Die Operation startete südlich von Caumont am 29. Juli 1944. Trotz vorangehendem Artilleriefeuer gelang es den Briten und Kanadiern nicht, einen Durchbruch zu erzielen, da die Deutschen ihre Minenfelder gut platziert hatten und auch ansonsten starken Widerstand leisteten. Das Gelände war wegen vieler Hecken und anderen Deckungen gut zur Verteidigung geeignet, was es den Alliierten zusätzlich erschwerte, die Operation erfolgreich zu beenden. Erst als Teile der 11. britischen Panzerdivision einen Zwischenraum in den deutschen Verteidigungslinien lokalisierten, konnten die alliierten Verbände durchbrechen und auf die für die deutsche Verteidigung wichtige Stadt Vire vorrücken.
Nachdem die Stadt vollkommen in alliierter Hand war, stellten die Alliierten jedoch fest, dass die Stadt bis auf die Grundmauern abgebrannt war, zum einen aufgrund des alliierten Bombardements, zum anderen wegen deutschem Vandalismus in der Stadt. Außerdem eroberten die Briten den Mont Pisan und konnten so einen 6 Meilen breiten Keil zwischen die deutsche 7. Armee und die 5. Deutsche Panzerarmee treiben. Trotz einiger Niederlagen und Fehlschläge erreichte die am 7. August beendete Operation Blue Coat ihr Hauptziel, nämlich die deutschen Truppen vom US-Sektor fernzuhalten. Die deutschen Truppen wurden außerdem weiter ins Landesinnere zurückgeworfen. Der deutsche Gegenangriff, Unternehmen Lüttich, 6. bis 8. August. Die Deutschen starteten am späten Abend des 6. August 1944 einen Gegenangriff der 7. Armee, geleitet von Generalfeldmarschall Günther von Kluge, das Unternehmen Lüttich, um die Alliierten wieder zurückzuwerfen. Der deutsche Plan sah vor, mit der 7. Armee die Linie der Alliierten im südlichen Bereich der Cotentin-Halbinsel zu durchbrechen und die amerikanischen Einheiten abzuschneiden und aufzureiben. Die Anweisung Hitlers dazu erreichte den Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall Günther von Kluge, am 2. August. Nach anfänglichen Erfolgen gegen die amerikanischen Einheiten, vor allem der 6. US-Panzerdivision, kam der Angriff durch starke alliierte Luftangriffe aber zum Stehen. Vermehrter alliierter Widerstand zwang von Kluge gegen Mitternacht des 8. August, den Angriff vorerst auszusetzen. Die Operation Totalize, 7. bis 14. August. Die Operation Totalize fand am 7. August 1944 statt und wurde durch britische, kanadische und polnische Verbände ausgeführt. Ziel war der Ausbruch aus dem Normandie-Brückenkopf entlang der Straße Caen-Falaise. Aufgrund der Operation Blue Coat, die am 20. Juli begonnen hatte, verlegten die Deutschen mehrere Panzer und andere Truppenverbände, so auch die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend, in die Gegend von Caen. Dieser Fortschritt durch die Briten hatte einige Panzereinheiten veranlasst, sich hauptsächlich auf die 12. SS-Panzerdivision zu verlassen, die den Caen-Bereich verteidigte. Feldmarschall Montgomery setzte das 2. Kanadische Korps, die 51. Highland-Division und die 1. Polnische Panzerdivision zur Unterstützung ein, um Richtung Falaise vorzurücken.
Der Plan sah einen Nachtangriff ohne vorhergehendes Artilleriefeuer vor. Bombergeschwader sollten zuerst die Flanken angreifen. Zum Zeitpunkt, als die alliierten Verbände die Startlinie überschritten, sollte die Artillerie feuern. Danach sollten in der Nacht vom 7. auf den 8. Juni 2 alliierte Infanteriedivisionen angreifen. Kurz nach Mittag des 8. Juni griffen dann schwere Bomber der United States Air Force die deutschen Verteidigungsstellen an, woraufhin 2 Panzerdivisionen im Verlauf der zweiten Phase durchbrechen sollten. 1019 alliierte Flugzeuge griffen in der Nacht vom 7. auf den 8. August 5 starke deutsche Verteidigungsstellungen, die sich im Weg der alliierten Verbände befanden, an. Die Bombergeschwader trafen zielgenau die deutschen Stellungen und die Straßen um sie herum. 10 Bomber, allesamt Avro Lancaster, kamen zu Schaden, 7 von deutschen Jägern, 2 von Flak, sowie einer aus einem unbekannten Grund. Ian Hamilton, Befehlshaber einer Kompanie Minenräumpanzer, berichtete, dass die Panzerbesatzung beim Vorrücken in der Nacht so gut wie kein bzw. kein Sichtfeld hatten und teilweise noch nicht einmal die Rücklichter der vorderen Panzer sehen konnten, weil es so dunkel war und da so viel Rauch und Staub die Sicht erschwerte. Seinen Angaben zufolge kam noch eine Verwirrung durch den alliierten Funkverkehr hinzu. Trotz dieser Schwierigkeiten verlief die erste Phase gut für die Alliierten und wurde schnell durchgeführt. Die zweite verlief jedoch weniger gut, denn die Alliierten konnten nur Geländegewinne von 2 Kilometern verzeichnen. Bei der Operation Totalize wurde auf taktische Neuerungen bzw. Veränderungen zurückgegriffen. Nachtangriffe waren immer schwerer als Angriffe am Tag, hatten aber den Vorteil der Überraschung. General Guy Simmons erreichte, dass für die Operation M7 Prize Kangaroo Panzer, die für besondere Zwecke, beispielsweise als Sanitätspanzer, umgebaut worden waren, erfolgreich eingesetzt wurden. Obwohl die Alliierten Falaise nicht erreichen konnten, rückten sie 13 Kilometer vor und fügten den Deutschen, die sich für das Unternehmen Lüttich sammelten, schwere Verluste, 560 Tote und 1600 Verwundete, zu. Die Operation verlief zwar nicht erfolgreich, aber die Gesamtsituation in der Normandie hatte sich verändert. Die amerikanischen Streitkräfte waren nur 40 Kilometer von Simmons Brückenkopf entfernt. Wenn sich die beiden Verbände im Falaise-Argenton-Gebiet zusammenschließen könnten, würden sie die deutsche 7. Armee einschließen. Simmons startete daraufhin die Operation Tractable, um näher an Falaise heranzukommen. Am 9. August fiel Michael Wittmann im Zuge der Operation Totalize zwischen Caen und Falaise. Die Operation Tractable, 14. bis 15. August. Der Plan der Operation Tractable war derselbe wie bei der Operation Totalize. Er sah wieder schweres Bombardement etc. und einen in zwei Phasen gegliederten Angriff vor. Die Operation begann am 14. August. 805 Flugzeuge griffen sieben deutsche Truppenpositionen an, um den Vorstoß der 3. Kanadischen Infanteriedivision auf Falaise am 14. August zu unterstützen, wobei zwei alliierte Flugzeuge zerstört wurden. Es wurde ein detaillierter Plan ausgearbeitet, der den Einsatz von Leuchtmarkierungen usw. beinhaltete. Der Großteil des Bombardements war akkurat und effektiv. Einige Flugzeuge bombardierten aber auch Gelände, wo sich Teile des 12. Kanadischen Feldregiments aufhielten. Der Bomberkommandeur versuchte, diesen Fehler zu stoppen, was ihm aber nicht gelang, sodass etwa 70 Bomber 70 Minuten lang das falsche Gebiet bombardierten. Die Kanadier gingen in Deckung, weshalb den meisten nichts geschah. Trotzdem wurden 13 Soldaten getötet, 53 verwundet und viele Fahrzeuge und Geschütze zerstört. Dieser Vorfall war der erste während der Invasion in der Normandie, an dem alliierte Flugzeugverbände eigene Truppen angriffen. Einen Tag später wurde das kanadische Artillerieregiment jedoch erneut durch die Maschinengewehre von Spitfires der Royal Air Force und Mustangs der United States Army Air Force angegriffen. Der sich als ein schwerer zu überwindendes Hindernis für die Panzer wies, als die Alliierten vorausberechneten. Am Ende des zweiten Tages, dem 15. August 1944, war jedoch noch ein Großteil des Zielgebiets in deutscher Hand. Der Kessel von Falaise, 16. bis 20. August. Adolf Hitler befahl der 5. Deutschen Panzerarmee, einen Angriff in südwestliche Richtung zu unternehmen, was für die Alliierten die Chance ergab, sie zwischen Falaise und Argentan im sogenannten Kessel von Falaise einzuschließen. Am 8. August erreichte Pattons 5. US-Panzerdivision den Ort Le Mans, wo sie sich mit der 2. französischen Panzerdivision unter Philippe de Haute-Clock zusammenschloss. US-General Omar Bradley sprach sich am selben Tag mit Bernard Montgomery ab und erklärte ihm seinen Plan, die deutsche Armee westlich der Seine einzuschließen. Dazu musste Pattons beide Panzerdivisionen von Le Mans aus nach Norden wenden, um sich dort mit Montgomerys Division zusammenzuschließen, welche von Caen aus in südwestliche Richtung abdrehten. Bradley befahl, Pattons 15. Korps nördlich von Argentan zu stoppen, so entstand eine 25 Kilometer breite Lücke, durch die die deutschen Truppen zu entkommen versuchten. Teile der 12. SS-Panzerdivision und der 1. Kanadischen Armee lieferten sich daraufhin harte Kämpfe, die sich über mehrere Tage hinwegzogen. Während des 18. bis zum 21. August schrumpfte der Kessel zu einer 8 Kilometer breiten Straße zusammen, die von beinahe bis zu 80.000 Granaten täglich beschossen und vielen Luftangriffen ausgesetzt war. Am 1. September war der Kampf mit den letzten zurückweichenden Soldaten vorüber. Falaise wurde ein großer Sieg für die Alliierten. Durch ihn verloren die deutschen Verbände zwischen dem 7. und dem 21. August im Westen 50.000 Soldaten und weitere 200.000, die in Kriegsgefangenschaft gingen, sowie diverse Panzer und Fahrzeuge. Die Alliierten hatten 9.672 Verluste, darunter 36.976 Gefallene. Behandlung von Kriegsgefangenen und Kriegsverbrechen. Behandlung der Gefangenen. Kurt Meyer berichtete wie folgt über die Behandlung von deutschen Kriegsgefangenen durch kanadische Truppen. Am 7. Juni wurde mir ein Notizblock eines kanadischen Kapitäns gegeben. Zuzüglich zu handgeschriebenen Befehlen wiesen die Notizen an: No prisoners were to be taken. Keine Gefangenen nehmen. Einige kanadische Gefangene wurden daraufhin gefragt, ob die Instruktion der Wahrheit entsprechen würde. Und sie sagten, dass sie den Befehl hatten, wenn die Gefangenen den Fortschritt behinderten, sie nicht gefangen zu nehmen. Meyer soll daraufhin befohlen haben: Was sollen wir mit den Gefangenen tun? Die essen nur unsere Rationen. In Zukunft werden keine Gefangenen mehr gemacht. Der kanadische Kompanieführer und Major Jacques de Détras sagte und bestätigte damit Meyers Anschuldigung gewissermaßen: Wir passierten den Fluss, die Brücke war gesprengt worden, wir nahmen 85 Kriegsgefangene. Ich wählte einen Offizier aus und sagte: Bring sie zum Prisoners of War Käfig zurück. Er ging zurück und befahl ihnen, zu der Brücke zu rennen. Diese Männer waren schon einige Meilen gerannt. Sie kamen erschöpft an der Brücke an, aber der Offizier sagte: Nein, nein, ihr nehmt nicht die Brücke, ihr schwimmt. Jetzt fielen die Männer in das Wasser, die meisten ertranken. Danach wurden sie von den Pionieren, die die Brücke reparierten, aus dem Wasser geholt. Ich fühlte mich sehr schlecht, als ich sie alle aufgestapelt neben der Brücke sah. Kriegsverbrechen durch deutsche Truppen. Mehr als 156 kanadische Gefangene sind Berichten zufolge von der 12. SS-Panzerdivision in den Tagen und Wochen nach dem D-Day in der Nähe von Caen getötet worden. 20 Kanadier wurden nahe Villon-les-Buisson, nördlich von Caen, in der Abbaye d'Ardenne, einem Ort mit vielen mittelalterlichen Gebäuden und einer gotischen Kirche, exekutiert. Der Kommandant des 25. Deutschen Panzergrenadierregiments der 12. SS-Panzerdivision, Kurt Meyer, hatte im selben Ort sein Hauptquartier bezogen und die Exekutionen mit hoher Wahrscheinlichkeit in Auftrag gegeben. Am 7. Januar kämpften kanadische Truppen bei dem Ort Oti, wobei viele gefangen genommen wurden. Die Abtei wurde schnell mit während der Kämpfe gefangenen Kriegsgefangenen gefüllt. 10 wurden daraufhin ausgewählt und vor der Abtei exekutiert. Der Rest wurde nach Bretteville-sur-Ondon gebracht. Am Abend desselben Tages wurden 11 Gefangene in den Garten eines Chateaus geführt und erschossen. Am Abend des 8. Junis wurden 7 weitere Kriegsgefangene, die bei Oti und Buron gekämpft hatten, zur Abtei gebracht, befragt und danach nacheinander erschossen. Die 7 Kanadier schüttelten sich vor den Exekutionen noch einmal die Hand, wurden dann in den Garten gebracht und mit Maschinenpistolenschüssen in den Hinterkopf exekutiert. Nach 10 Minuten waren alle 7 tot. Der polnische Gefreite Jan Jeżonek, der in der 12. SS-Panzerdivision diente, berichtete später über die Geschehnisse. Die Leichen wurden erst im Herbst 1945 gefunden. Die Abbaye d'Ardenne wurde um Mitternacht des 8. Juli 1944 von den Regina Rifles erobert. Kurt Meyer wurde wegen den Exekutionen im Dezember 1945 der Prozess gemacht. Er bestritt jedoch, davon gewusst zu haben. Er wurde trotzdem zum Tode verurteilt, was jedoch später in lebenslange Haft umgewandelt wurde. Am 7. September 1954 wurde er aus dem Gefängnis entlassen. Zum Gedenken an die kanadischen Soldaten wurde bei der Abtei eine kleine Kapelle aufgestellt. Die Kapelle besteht aus einem Holzkreuz, über dem sich eine Nische befindet, in der wiederum eine Marienstatue aufgestellt wurde. Am Kreuz ist ein kanadischer Stahlhelm befestigt. An der Kapelle werden jedes Jahr Blumen der Kinder von Oti niedergelegt. 1984 wurde eine Gedenktafel aus Bronze an der Abtei aufgestellt, auf der steht: On the night of June 7th to 8th, 1944, 18 Canadian soldiers were murdered in this garden while being held here as prisoners of war. 2 more prisoners died here or nearby on June 17th. They are dead but not forgotten. Zu Deutsch: In der Nacht vom 7. auf den 8. Juni 1944 wurden 18 kanadische Kriegsgefangene in diesem Garten ermordet. 2 weitere Gefangene starben dort oder in der Nähe am 17. Juni. Sie sind tot, aber nicht vergessen. Nachwirkung und Gedenken. Es gelang durch die Operation Overlord und die Schlachten in der Normandie Fuß zu fassen und eine feste Basis in Frankreich für die Befreiung Europas zu schaffen. Am 25. August gelang es den Alliierten, die französische Hauptstadt Paris zu erobern. Caen sowie die umliegenden Dörfer und Städte wurden zum Großteil zerstört. Die in Caen befindlichen Kathedralen sowie die 1432 gegründete Universität Caen wurden ebenfalls zerstört. Die Gebäude wurden nach dem Krieg wieder aufgebaut und teilweise auch erweitert. Aufgrund dessen ist das heutige Symbol der Universität von Caen der Phönix. Etwa 35.000 Einwohner Caens waren nach den schweren Kämpfen obdachlos. Der Wiederaufbau des zerstörten Caen dauerte offiziell von 1948 bis 1962. Erstmals war am 6. Juni 2004 mit Gerhard Schröder ein deutscher Bundeskanzler zur Jubiläumsfeier der Invasion eingeladen. Um der Schlacht um Caen und der Operation Overlord zu gedenken, wurden viele Denkmäler errichtet. So zum Beispiel an der Straße zur Ondonbrücke bei Tourmontville ein Denkmal für die 15. Schottische Division oder auf dem Hügel 112 ein Monument für die 53. Walisische Division sowie eines für die 43. Wessex Division. Des Weiteren wurden in der Nähe des Hügels 112 ein neuer Wald gepflanzt, der heute als Gedenkpark dient. An die Landung in der Normandie, die Schlacht um Caen und den Zweiten Weltkrieg erinnert heute außerdem die Gedenkstätte Memorial mit dem Friedensmuseum in Caen. Sie wurde über den ehemaligen Befehlsbunker des Generals Wilhelm Richter, dem Kommandanten der 716. Deutschen Infanteriedivision, auf Initiative der Stadt Caen errichtet. Am 6. Juni 1988 wurde sie vom damaligen französischen Staatspräsidenten François Mitterrand sowie von 2 Botschaftern der an dem Kampf in der Normandie beteiligten Nationen eingeweiht. Das Museum ist pazifistisch orientiert und grenzt an den Parc International pour la Libération de l'Europe, ein Garten, der an die alliierten Beteiligten der Invasion gedenkt. Die alliierten Gefangenen sind auf dem Brouet War Cemetery, dem Banville-la-Campagne War Cemetery, 2170 Gräber, und dem Bretteville-sur-Laize Canadian War Cemetery, 2957 Gräber, beerdigt. Dieser Artikel ist veröffentlicht unter der GNU freien Dokumentationslizenz aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Der Sprecher war Gambo Yaya.